KI-Agenten, die weitgehend autonom Aufgaben übernehmen, sind das Tech-Thema in diesem Jahr. Überall tauchen sie gerade in den Plattformen von Softwareanbietern auf, mit dem Versprechen, verschiedene Prozesse zu koordinieren, Serviceanfragen zu beantworten oder Vorfälle abzuarbeiten. Damit nicht genug sind die KI-Agenten aber auch in der Lage, Bestellungen und ganze Einkäufe zu erledigen, was das Thema dank Perplexity und Co. auch für Consumer interessant macht und damit automatisch auch für Anbieter von Waren oder Dienstleistungen. Sie müssen nicht nur ihre Websites, sondern eventuell auch ihre Marketingstrategie und ihr ganzes Geschäftsmodell für die neue Kundschaft anpassen.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Gast zu diesem Thema ist Marc Zimmermann, Leiter des COE für mobile Anwendungsentwicklung bei der IMBW und Technikexperte. Hallo Marc, schön, dass du Zeit hast.
Hallo, freut mich heute wieder da zu sein zu, ich glaube, meinem zeitliebsten Thema nach Apple, das ganze Thema um AI, KI, tolles Zeug.
Ja, ich habe ja vorhin schon ausgeführt, KI-Agenten übernehmen den Einkauf. Das klingt ja ziemlich futuristisch, besonders wenn man an den aktuellen Stand denkt. Wir haben vor kurzem eine Studie gemacht, KI im Unternehmen 2025, und da zeigte sich eigentlich, dass gerade mal bei 42% der Befragten überhaupt ein Maßnahmenkatalog mit KI-Aktivitäten entwickelt wurde. Das heißt, andererseits 60% sind da noch relativ unbedarft. Und jetzt kommen da gleich die nächsten Sachen mit KI-Agenten daher. Wie siehst du das?
Also ich finde das ja schon spannend. Ne? Du beschäftigst dich mit der Frage, kann dir KI als Tool helfen? Wie kann, wenn man den amerikanischen Versprechen Glauben schenkt, KI vielleicht Dinge übernehmen? Und dann auf einmal kommt jemand und sagt, hat denn keiner an die Kunden gedacht? Ja, weil nicht nur das Thema KI im Unternehmen eventuell ein Thema ist, wie man das in den Prozessen und für die Menschen einsetzt, sondern halt auch auf einmal, ja, vielleicht Perplexity, OpenAI, was auch immer da um die Ecke geschlichen kommt, auf einmal für einen Kunden interagiert und vielleicht auch, naja, wie soll ich mich ausdrücken, ganz anders auftritt. Ich meine, das ist schon spannend, ne? Wenn du überlegst, als ich klein war, als alter Mann erzählt von früher, ne? Da weiß ich noch, was es für einen Aufschrei gab, so nach dem Motto, jetzt kommen hier so die Bargeldautomaten und der Schaltermitarbeiter der Bank, ne? Wie geht denn das da weiter? Aber bist halt zu Menschen gegangen, ne? Und später mit dem Internet, ja gut, da hast du dich halt vor deinen Rechner gesetzt, hast vielleicht Formulare ausgedruckt, später dann Webseiten ausgefüllt, dann wurden die Webseiten immer personalisierter. Das ist ja so das so ein bisschen, wo wir heute so ein bisschen rumschwimmen. Und wenn du dann überlegst, mit welcher Geschwindigkeit jetzt solche KI-Agenten eventuell kommen, beziehungsweise nachdem, welchen Studien man da Glauben schenken darf, gibt es ja durchaus, ja, Gartner hat ja auch so eine Studie veröffentlicht, dass irgendwie bis 2030 20% aller Transaktionen von KI-Agenten ablaufen werden. Also wo Kunden mit KI-Systeme einkaufen lassen oder vielleicht KI-Systeme für Kunden einkaufen, aufgrund von welchem Trigger auch immer, dann ist das natürlich schon spannend, weil darauf, würde ich jetzt mal sagen, ist die Allgemeinheit an Firmen wenig vorbereitet. Ja, also wenn ich heute auf eine Webseite gehe, also dann kriegst du ja teilweise so Rabatte angeboten. Die wollen gehen, ja, hier kriegen sie noch 20%. Oder geben sie hier ihren Rabattcode ein. Oder gucken Sie doch mal hier unsere tolle Marketingkampagne. Schauen Sie sich doch mal dieses Filmchen an. Oder hier zum Beispiel auch Nuki, auch immer eine ganz tolle Sache, ne? Wenn du bei der Firma, die dieses Türschloss verkauft, warst vor kurzem noch so, da hast du dann deinen Warenkorb gefüllt und dann hast du den Warenkorb in Ruhe gelassen. Und nach ein paar Tagen kam die Mail, du hast deinen Warenkorb vergessen, du hast ihn in Ruhe gelassen. Und ein paar Tage später kommt, wenn sie innerhalb von 24 Stunden bestellen, kriegen sie so und so viel Prozent Rabatt. Das ist halt eine Interaktion mit Menschen. Und jetzt auf einmal kommt eine Maschine ins Spiel. Und ich glaube, das bringt die Leute nochmal ordentlich und die Firmen nochmal ordentlich ins Denken, wenn das dann mal Masse aufnimmt.
Ja, es wird auch spannend, ob KI-Agenten dann auf solche Rabatte reagieren oder das dann anders funktioniert. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Gibt es dann Möglichkeiten, die Websites besonders attraktiv für bestimmte Agenten zu machen, damit diese nicht zu anderen Plattformen gehen? Das kann man ja beliebig fortsetzen.
Also vielleicht da, bevor wir auf dieses, wie kann man das optimieren, vielleicht nochmal so zwei, drei andere Gedankengänge. Ne? Ich meine, letztens ist mir das auch wieder passiert. Ich wollte einen Flug buchen für meine Frau. Und dann buchst du das mit deinem Safari-Browser auf deinem Mac. Und dann denkst du dir, du hast ja irgendwann mal gehört, dass vielleicht ein anderer Agent, also nicht jetzt KI-Agent, sondern ein Browser-Agent, ne? Ein anderer Browser-Agent vielleicht andere Preise bringt. Und siehe da, wenn du privat surfst, auf einmal einen anderen Preis. Dann gehst du noch hin und sagst, okay, ich gehe mit VPN vielleicht in das Land, in das ich fliegen will. Oh, nochmal ein anderer Preis. Das ist halt für dich heute, ich sag mal, das ist hier Nerdwissen, ne? Man probiert das mal aus und wenn es klappt, freut man sich. Und wenn es nicht klappt, hat man viel Zeit investiert in viel Verschiedenes ausprobieren. Und das bin ich schon mal gespannt, wenn das die, ich sage jetzt mal, diese Agenten Wind kriegen, wie die solche Späßchen dann halt vielleicht auch ausnutzen. Und je nachdem, wer solche Agenten, ich sage jetzt mal, auch anbietet, kann sich ja durchaus auch Margen oder irgendwas überlegen, zu sagen nach dem Motto, keine Ahnung, ne, 10% Effizienz geht an mich oder was weiß ich, was da für Modelle sind. Wenn du sagst, wegen hier attraktiv machen, ich meine, da gibt's schon Dinge, die du tun kannst. Ne? ChatGPT beispielsweise bietet schon erstmal grundsätzlich an, dass du deine Webseite ihnen bekannt machen kannst und klassifizieren kannst, was denn da das dein Leistungsversprechen ist, was dein Angebot ist. Ne? Dass das Ding quasi weiß, ah ja gut, okay, hier geht's um Produkte, gehe ich mal zu der Seite, hier geht's um Bücher, gehe ich zu der Seite, hier geht's um Musik, gehe ich zu der Seite. Dass man da schon mal so grob, was grob gibt und die indizieren das dann und schauen sich das an. Wenn die das indizieren, dann trifft halt die Maschine auf das, ja, was eigentlich für Menschen gemacht ist. Ne? Also ich sag mal, Hypertext ist zwar eine total tolle Sache, um Texte zu verlinken, Bilder anzuzeigen, damit du dich mit Tastatur, Maus und einem Browser durch irgendwas durchbewegen kannst. Aber die Maschine selbst, die kehrt sich ja eigentlich ein Kehricht darum, wie das designt ist. Also schöne Grüße gehen an alle raus, die sich um UI, UX kümmern und das pixelscharf am besten positionieren wollen. Das interessiert die Maschine ja nicht. Die Maschine versucht ja Kontext zu erheben und da hilft manchmal, ich sage jetzt mal, dass die Designsprache nicht unbedingt. Und von der Seite trifft jetzt erstmal, wenn man gar nichts vorbereitet, so ein Crawler, würde ich mal sagen, oder so ein KI-Agent, der seinen Wissenspool mit deinen Webseiten aufbaut, erstmal auf eine Webseite, die wie gesagt für Menschen und nicht für Maschinen optimiert ist. Und an der Stelle gibt es tatsächlich verschiedenste Vorhaben, wie man das optimieren kann. Also es gibt zum Beispiel das Vorhaben, so wie es früher die gibt es heute auch noch, die Robots.txt gibt, wo du sagen kannst, das ist meine Seitenstruktur, die Seiten darfst du indizieren, die Seiten darfst du nicht indizieren, gibt es eine LLMS-Textdatei. Ja, da kannst du quasi dem Roboter sagen, was finde ich wo. Und du kannst Markdown-Dateien verlinken, damit er halt nicht die HTML-Seiten lesen und zerpflücken muss, sondern da halt entsprechend Informationen einfacher bekommt, damit damit es die Informationen besser, effizienter verarbeiten kann. Oder auch solche Protokolle hat man ja vielleicht auch schon mal, ich sag mal, am Rande irgendwo schon mal gehört. Da gibt's dann ganz tolle Abkürzungen, ne? Von A2A und MCP und wie der ganze Kram heißt, sei mal hingestellt, wofür das alles immer steht. Aber unterm Strich geht's darum, Schnittstellen bereitzustellen, damit Maschinen in der Lage sind, mit den Daten, die man hat, möglichst einfach zu interagieren. Also um noch einen Begriff zu bringen, aber einfach vielleicht, damit man das sich ein bisschen besser vorstellen kann. Wenn du auf eine Webseite gehst, dann surfst du auf der Webseite. Du klickst, du hast die URL eingegeben, du klickst, du navigierst dich, du schaust dir Seiten an, du scrollst. Microsoft hat jetzt so ein Open-Source-Framework rausgebracht, das heißt NLWeb. Ich weiß gerade nicht, wofür NLWeb steht, aber wahrscheinlich hat das hier was mit neu oder irgendwas zu tun, dann sorgen die dafür, dass wenn du das quasi mit dieser Bibliothek kannst du dafür sorgen, dass deine Webseite sich so darbietet, dass der Content, der drauf ist, verarbeitet wird, die RSS-Kanäle für Podcasts und so weiter verarbeitet werden. Also alles, was du quasi auf dieser Webseite hostest und anbietest, so verarbeitet wird, dass der Mensch neben dem Surfen mit deiner Webseite chatten kann und dass ein Bot, der deine Webseite sieht, diese Webseite nutzen kann wie ein Werkzeug. Dafür gibt es dann dieses MCP-Protokoll, das ist so sinngemäß das, was auch USB ist. Ne? Ältere Menschen unter uns erinnern sich, vor USB war der Anschluss am Computer relativ wirr. Da gab es dann so PS2-Stecker, hat nichts mit der PlayStation zu tun, sondern das waren diese kleinen Runden. Ne? Es gab serielle und parallele Ports. Je nachdem, um welche Industrieanlage man geht, findet man diese Stecker immer noch. Aber da hat halt USB auch aufgeräumt, nach dem Motto, ist doch egal, ob ich Mikrofon anschließe, Tastatur, Maus, der Computer kann dieses Tool nutzen. Und so kann man halt mit MCP Agenten befähigen, von Datenquellen, Filesystem, Datenbanken, Tools, was weiß ich, Word, Excel, PowerPoint, Services, Canva, Websuche, Dienste deiner Webseite zu nutzen, um die darauf angebotenen Daten zu konsumieren, wenn er quasi im Hintergrund als Agent sich alles zusammensammelt und vielleicht für seinen Herrn und Meister arbeiten möchte.
Ja, vielleicht ist das ja auch wirklich nur ein Übergang und existiert dann praktisch ein neuer Kanal, wo nur Agenten unterwegs sind.
Das ist ja gut möglich. UX
hat das nichts zu tun, ja, also.
Das ist gut möglich. Also ich glaube auch nicht, dass Webseiten obsolet werden, ne? Also ich meine, das ergänzt sich ja. Das ist ja nicht so, wenn man auch egal welchen, ich sage es mal, Werbeversprechen man Glauben schenken mag, dass nur weil es angekündigt wird, wird es genutzt. Ich meine, das kennen wir ja auch aus dieser Mobile-Entwicklung, ne? Google und Apple stellen neue Sachen vor, bis du darauf zurückgreifen kannst und das voraussetzen kannst, dass du das bei deinen Anwendern auch findest. Da vergeht ja durchaus ein bisschen Zeit. Von der Seite ist bloß, weil etwas angekündigt wird, ist ja noch nicht automatisch so, dass es mit Leben gefüllt wird. Aber alleine, wenn man aus dem Talk mitnimmt, dass man zum Beispiel mal guckt, das muss ich gerade mal ablesen, es gibt nämlich so einen Referat zum Beispiel, wenn ChatGPT auf die Seite geht, der sagt nämlich tatsächlich, dass die UTM-Source ChatGPT.com ist, dass man dann einfach mal, naja, dass man einfach auch mal guckt, wie oft kommen die vorbei, wie oft handeln die bei uns, wie sehr muss ich denn vielleicht agieren, was hat meine Konkurrenz, ja, diese LLMS-Textdatei, ist die vorhanden, ja, nein, das kann man ja auch alles mal so ein bisschen im Blick behalten, dass man, wenn man schon nicht, ich sag mal, First Mover sein will, was diese Technologien angeht, weil auch die bergen Chance und Risiko, ne, ich meine, du machst eine neue Schnittstelle auf nach außen, die du einem Agent zur Verfügung stellst, auch da musst du gucken, was sieht der alles? Was darf der alles? Verhält sich das so, wie ich mir das vorstelle? Da kannst du dann schon schauen, wie schnell du auf diesen Wagen springst. Aber ich bin, das kann man vielleicht auch als Botschaft mitnehmen, extrem beeindruckt, wie schnell nicht nur diese neuen Tools aus dem Boden sprießen, sondern wie schnell auch solche Protokolle aus dem Boden sprießen und akzeptiert werden von Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic und wie sie alle heißen. Um diese Datenquellen, die Tools, die Services, sei es intern oder auch zum Beispiel für diese KI ist Kunde-Interaktion bereitzustellen.
Hm. Ja, das ist, also ich sehe es ja so als klassisches Move fast and break things, weil es wird ja gerade auch sehr viel kaputt gemacht. Also gerade Geschäftssystem von Google, Browser zum Beispiel, wird ja quasi durch KI ersetzt oder zumindest laufen die Versuche und da gehen die Agenten natürlich auch hin, wenn man da ein Geschäftsmodell von Google sieht, dass die eben besonders Produkte featuren und so weiter und das jetzt ein Agent selbsttätig macht.
Das stimmt. Also ich habe da auch eine Statistik gesehen, wie viele Besucher Google hat. Und wenn man die Statistik sieht, hat man erstmal nicht so die Bedenken, dass Google da irgendwie Probleme kommt. Da kamen sie irgendwie auf, ach Gott, was war denn die Einheit? Das müsste ich tatsächlich nochmal nachliefern, ja. Aber zumindest mal im Verhältnis, ich weiß nicht, wie gesagt, was die Einheit ist, aber im Verhältnis konnte man sehen, dass die Anfragen, die allein ChatGPT bekommt, für die im Verhältnis knapp unter dem lag, was Bing hat. Und Bing ist ja nur ein Bruchteil von Google. Das heißt aber, dass du mit ChatGPT wahrscheinlich mittlerweile auf Nummer 1 oder 2 nach Google bist, was die am meisten genutzte Suchmaschine ist. Das kann man dann da zumindest schon mal draus auslesen. Bis zu Google hast du noch ein bisschen Platz. Aber das zeigt ja, wie schnell aus dem Nichts, wenn du dir überlegst, wie Suchmaschinen versucht haben, Fuß zu fassen, sich zu etablieren und wie die abgestraft wurden. Und Bing hat ja auch lange Zeit irgendwie so ein komisches Dasein gefristet. Das ist schon erstaunlich, ja. Ich habe es hier stehen. Von April 2024 für ein Jahr war Google Platz 1, Bing Platz 2 und ChatGPT Platz 3. Wobei auch viele Menschen, ne, die nutzen halt ChatGPT auch, wie sie Google nutzen. Ne? So genau das, was sie ins Google-Fenster schreiben, schreiben sie auch bei ChatGPT rein. Ich sag mal, kann man machen, aber das Potenzial von ChatGPT ist durchaus noch ein anderes. Wenn man ihm sagt, agiere in dem Kontext, mache dies, mache das, ich erwarte von dir Folgendes, lege Wert auf, ja, das Ganze, was man als Prompt-Engineering kennt. Ja, spannende Zeit.
Ja, spannend ist natürlich auch das Thema Personalisierung, weil das spielt ja im Prinzip gerade bei sowas Persönlichem wie Einkaufen im Endanwender-Zusammenhang natürlich eine große Rolle, was für Vorlieben hat ein Nutzer, was ist sein Status, verheiratet, Kinder, bla bla bla, wie viel Kohle hat er zur Verfügung, solche Sachen müssen ja auch irgendwo, also müssen nicht, aber sie können ja auch ausgewertet werden, gerade durch sowas wie ChatGPT, das ja auch immer sehr viel ins Private mit hineinstößt durch Fragen und so weiter, je nachdem, was die Leute nutzen.
Das finde ich tatsächlich spannend, dass du das anbringst. Und zwar ChatGPT hat ja auch diese Memory-Funktion jetzt mal offiziell angekündigt. Also nach dem Motto, du kannst sagen, ChatGPT soll meine Daten nicht zum Training verwenden, aber ChatGPT darf sich quasi an vergangene Chats erinnern. Und das finde ich tatsächlich jedes Mal überraschend, welche Ergänzungen er manchmal dann macht, wenn du sagst, sag mir was zu dem Thema ABC, wie bewertest du das, wie würde ich das bewerten? Und der hat dadurch, dass ich ChatGPT jetzt schon sehr lange nutze und ich finde extrem spannend, dass er da scheinbar auch die Daten nimmt aus historischen Chats, dass der einen extrem gut kennt und sagt, ja, also in deiner Rolle als und hier als Familienvater von zwei Kindern würde ich dir empfehlen, ja, hatte ich so ein bisschen was wegen der Ausbildung meines Sohnes, der will jetzt Mechatroniker werden, hat auch einen Ausbildungsplatz für nächstes Jahr bekommen, alles cool. Aber wir haben uns ein paar Sachen halt rausgesucht und erklären lassen für ihn und auf, wie das sich so alles entwickelt und keine Ahnung was. Und das ist total erstaunlich, wie der dann quasi die Dinge miteinander in Verbindung bringt, die er irgendwann mal von mir gehört oder gesehen hat.
Das ist ja schon fast fatal, sage ich mal, wenn das Ganze natürlich dann auch zu Werbezwecken.
Fatal ist jetzt nicht mein Wort, ne? Ja. Fatal würde ich, aber es ist erstaunlich. Da muss ich meine, wie es dich sensibilisiert, mit Daten umzugehen. Ja, wie es dich eigentlich sensibilisieren muss, mit Daten umzugehen, weil diese Dinge halt sehr schnell Korrelationen für dich herstellen und natürlich auch eine gewisse Vorliebe haben. Also vielleicht hat nichts mit Kaufen zu tun, aber mit Vorlieben. ChatGPT hat ja mal irgendwann dieses Monday-Sprachmodell gehabt bei dem Advanced Voice Mode. Da konntest du umstellen und das war, ich sag jetzt mal, ein Sprachmodell, das hatte die Eigenschaft, nölig zu sein. So, ich hatte keine Ahnung, was das Monday-Modell macht, habe das Monday-Modell eingeschaltet und habe gesagt, na, wie geht's dir? Und hat er gesagt, oh, der Marc, willst du dich jetzt schon wieder darüber unterhalten, wie toll Apple ist? Und ich so, what? Was ist denn da los? Ja, da hat er mich quasi auf die Schippe genommen, auch wieder so ein schönes Thema, wie das Ding gefühlt, ja, dein Verhalten lernt, deine Vorlieben lernt, deine Tätigkeitsfelder lernt und daraus halt einfach Konversation mit dir betreibt.
Glaubst du denn, dass, da musst du vielleicht ein bisschen in die Technik hineingehen, glaubst du, dass so ein Agent dann quasi diese Präferenzen von dir speichert oder glaubst du, dass das Modell das dann auch an die Webseiten abliefert, um dann eben spezielle Sachen herausgesucht bekommt?
Ich glaube ja schon, dass die Modelle, ich sage es mal, das nicht an die Webseite per se geben, weil da haben die gar kein Interesse dran, dass die von dir ein Profil auf die Webseite abliefern. Ja, ich glaube schon, dass die Modelle so weit gehen, dass sie deine Präferenzen nutzen werden, um dir zu gefallen. So dieses typische, das Modell will dir gefallen. Das Modell sagt dir jedes Mal, oh, das ist aber eine ganz tolle Idee. Da hast du dir aber extra viel Mühe gegeben. Das finde ich ja total super. Logisch, und wenn du sagst, er will es nochmal nachgucken, sagt er, ja, da könnte man noch was machen. Aber er versucht immer nett und freundlich und keine Ahnung was von dir nach dem Mund zu reden. Und so vermute ich schon, dass die Systeme, wenn sie denn dann mal in der Breite auch einkaufen gehen, dass sie auch irgendwann sagen, okay, der Marc will nicht nur eine Pizza heute Abend, sondern der Marc ist kein Vegetarier, der liebt scharfe Gerichte, dass das dann natürlich alles mit der Zeit auch immer personalisierter wird, aber nicht, weil die Webseite es für mich personalisiert, sondern weil das System halt einfach schlicht und ergreifend weiß, wie es die verschiedenen Seiten und Quellen bedienen muss und kann, um ja ein für mich gefühlt adäquat gutes Ergebnis zu liefern.
Vielleicht sogar noch eine Nachspeise rausschlägt durch geschicktes Verhandeln. Das
oder es schreibt unten drunter, ich hätte dir eine Nachspeise bestellt, aber deine Frau ist auch bei ChatGPT, die hat gesagt, das ist nicht gut. Nein, Schatz, falls du es hörst, ja, so ist das nicht, aber das hat gerade gut gepasst.
Jetzt sind wir schon ein bisschen bei den Szenarien. Was sind denn so realistische Szenarien jenseits von dem, was sich so Marketeers ausdenken, was man machen kann? Also am Anfang war ja immer so diese klassische Use Case, Tischreservierung. Ich möchte bitte einen Tisch für 4 Personen oder 2 Personen, und dann weiß der Agent, weiß dann, was man gerne isst, wo man wohnt. Das heißt, es wird dann natürlich auch was in der Nähe ausgesucht und macht dann das Ding. Klingt ganz toll, aber...
Ja, klingt toll. Also ich sag mal so, zur Zeitpunkt der Aufnahme kam, glaube ich, vorgestern der OpenAI Agent raus von, also der OpenAI, war der Name schon von drin, OpenAI. Ne? Der Agent Mode von OpenAI. So, ja. Der war ja vorher in Amerika, konntest mit VPN ausprobieren, und jetzt kam der raus, ist ein Bezahlmodell, ne, musst also Geld einwerfen, damit du ihn nutzen kannst. So. Und ich habe jetzt nicht einen Tisch reserviert. Ja, aber ich habe ihm ein paar andere Fragen gestellt. Ich sag mal beruflich wie privat. Private Frage war, du passt mal Obacht, und die Frage kennt man erstmal, mach mir mal einen Rezeptvorschlag. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Mhm. Ne? Sag dem Motto, ich brauche irgendwas, ich bekomme Gäste, was soll ich kaufen und was kann ich machen? Keine Ahnung, die Hälfte ist Vegetarier, die andere Hälfte mag keinen Fisch, die andere Hälfte hat keine Ahnung was. So, Laktoseintoleranz, was auch immer. Da macht er dir die Rezepte. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ich brauche das am Samstag. Was denn du? Und dann kam der an und hat tatsächlich Rewe, Penny und wieder ganze Kram, ne? Also Flink, keine Ahnung, ja? An dieser Stelle bitte Lebensmittelversender einsetzen. Und hat halt geguckt, tatsächlich, du konntest ihm über die Schulter gucken, sinngemäß, weil du siehst den Browser, während er das macht, dass er die Seiten angebraust hat, das Zeug geguckt hat auf Verfügbarkeit, das Zeug in den Warenkorb gelegt hat, das Zeug hingegangen ist und gesagt hat, ich prüfe mal nach, was Zeitfenster sind für Lieferfähigkeit, für Verfügbarkeit, ob da ein Lieferzeitfenster ist, und hat mir dann quasi angeboten, dass ich das bestellen kann. Das fand ich extrem beeindruckend.
Gib mir jetzt bitte noch die Kreditkartennummer und genau sowas.
Da kommen wir gleich vielleicht noch zu, ja. Aber was ich dann halt, ich sag mal, im Dienstlichen, das sagst du, okay, gut, wie viel hilft dir das? Ja, ich meine, es ist noch ganz frisch. Ich habe mal damit jetzt noch nicht so viel ausprobiert, aber ich muss öfters mal so nach Köln und nach München. Jetzt kenne ich die Strecke per se eigentlich. Aber da konnte ich dann noch sehr gut zu Hause sitzen und Dinge ausprobieren, ohne dass ich vielleicht im schlimmsten Fall drauf reinfalle, wenn was nicht klappt. Dann habe ich ihm gesagt, du passt mal Obacht. Wo ich wohne, weißt du ja. Ich möchte morgen um 13 Uhr in Köln sein bei Yellowstrom. Und ich möchte einen Tag später nach Hause, muss spätestens um 16 Uhr wieder zu Hause sein. Ich brauche ein Hotel in der Nähe. Und ich mag gerne Steak. Such mir bitte am Abend noch irgendwas, wo ich schön Steak essen gehen kann, und reserviere mir einen Tisch. Und der hat das, jetzt kommen wir auch zur Kreditkarte, der hat das komplett rausgesucht, welches Hotel ist in der Nähe von der Lokation, wo ist die Lokation eigentlich, Straßenbahn, Bahn. Das ging dann so weit, dass er zu mir sagte, wenn du mir deinen Bahn.de-Account gibst, dann melde ich dich an. Oder du kannst die Kontrolle übernehmen und selbst dich anmelden, wo er dann angeblich nicht zuhört. Mhm. Aber gut, das ist dann auch so eine Frage. Aber er hat zumindest, hat er mir offeriert, er würde das hinkriegen. Und wenn du jetzt bedenkst, dass ja auch große Butzen wie Walmart sich jetzt gerade auf das Thema stürzen und sagen, wie agieren wir, wenn Kunden um die Ecke kommen, hat auch Visa zum Beispiel mitgeteilt, dass sie auch daran arbeiten, wie kann man denn Agenten Kreditkarten geben? Weil ich sag mal, die Vertraulichkeit in der Art und Weise, wie wir handeln, ist natürlich mit solchen Agenten vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Einerseits, wenn ich jetzt heute diese Bahnreise gebucht hätte, gut, die hätte mich jetzt finanziell wahrscheinlich nicht umgebracht, aber er hätte in meinem Namen gehandelt. Und für die Bahn bin ich der Login. Ja, also ich meine, der die Aktion auslöst, ist der, ich sage jetzt mal, dafür haftet, wenn der Schindluder getrieben wird. Ne? Sie haben das doch, warum haben Sie denn dem System? Sie hätten das doch gar nicht und so weiter. So. Von der Seite wird das spannend, wenn diese Agenten in Zukunft in immer komplexeren Szenarien vielleicht solche Buchungen machen. Und dann ist halt das Zweite, wenn du auf deine Kreditkarte guckst, irgendwann mal willst du ja vielleicht schon wissen, ist das jetzt eigentlich eine Handlung gewesen, die ich verursacht habe, die meine Kinder verursacht haben, weil sie eine Partnerkarte hat, oder war es vielleicht der Computer, der heute Nacht irgendwie der Meinung war, oh, ist spät, für morgen brauche ich einen Kaffee, ich bestelle mal ein bisschen was, damit der Kühlschrank wieder gefüllt wird und die Kaffeemaschine was zu tun hat.
Oder für sich eine neue GPU gekauft hat.
Genau, nach dem Motto, ich habe gehört, ist ganz günstig gewesen, ja, Prototyp gleich als erstes zuschlagen. So, von der Seite, vor dem Problem stehen wir auch. Aber ich meine, wir müssen uns allgemein damit beschäftigen, weil die Herausforderung fängt ja nicht nur an, Hat der entsprechende Lieferant, kann der darauf vertrauen, dass der Markt die Bestellung ausgelöst hat oder seine KI? Das Ganze geht ja auch so weit, ich meine, wenn du überlegst, ja, so hier Video-Ident-Verfahren und so ein Kram. Vertraue in das Bild, das du siehst. Vertraue in die Stimme, die du hörst.
Nee, das
ich meine, das ist ja alles gebrochen, ne? Stimme ist gebrochen, Video ist gebrochen, Passwörter, die waren eh schon, zwei Faktor ist noch ganz nett. So, von der Seite stehen wir eh vor echt spannenden Zeiten und auch da gilt wieder, frühzeitig mit dem ganzen Kram beschäftigen.
Okay, vielleicht, es gibt ja schon so Fälle, Versicherungswesen zum Beispiel bei Schadensabwicklung, wo die KI bis zu einem gewissen Rahmen selbst Entscheidungen treffen kann, Bilderauswertung, Schadensauswertung und dann sagt man, okay, bis, sagen wir jetzt mal 5.000 Euro wird es ersetzt, ohne dass jetzt dann ein Mensch interagiert und entsprechend
spannend,
kann man das dann
Bilder,
wenn die Bilder gefaked sind.
Seite,
ja.
Auf der Versicherungsseite bewertet die KI und auf der Kundenseite, auf dem betrügerischen Kunden, ja, bitte kann niemand was unterstellen, ne, aber da hockt dann vielleicht irgend so ein Script-Kiddy und sagt, guck mal, generiere mal ein Bild, mein iPhone ist kaputt. Ja, ich meine, du lachst, aber auf der anderen Seite, das ist, ich finde es erschreckend, wie wenig du auf Bild und Ton und Text vertrauen kannst auf Urheberrechtschaft. Also auf, dass das wirklich so ist. Die Modelle sind ja richtig gut geworden. Aber das ist ja heute gar nicht das Thema. Heute ist ja das Thema, was ist denn, wenn der Kunde kauft? Die KI kauft, der Kunde. Ich hoffe, der Kunde kauft immer und guckt nicht nur.
Vielleicht noch eine spannende Frage. Und zwar habe ich vor kurzem gelesen, da muss ich jetzt aber nachschauen, dass da hat ein schlauer Mensch aus den USA hat sich mal hingesetzt, hat mal berechnet, was denn die großen Anbieter jetzt insgesamt in KI investiert haben und was dabei rauskam. Und ja, das Ergebnis ist ziemlich schockierend, weil es wurde halt allein in diesem und letzten Jahr wurde eine halbe Billion Dollar investiert. Der Umsatz betrug aber nur 35 Milliarden Dollar und den Gewinn gab es quasi nicht. Also ist ja klar, man weiß es ja, OpenAI und Co., die verbrennen Geld en masse und irgendwann müssen sie natürlich dann auch gucken, dass sich das dreht oder die Blase platzt halt tatsächlich oder sowas. Das heißt, es könnte ja natürlich auch so ein kleiner Spielverderber sein, weil wenn so ein, was denkst du denn, was so ein Agenteneinsatz tatsächlich kosten würde, wenn der jetzt wirklich nach den Investitionen richtig beziffert werden sollte?
Also ich sag's mal, also natürlich habe ich keine Ahnung in die Bücher, ja, und dass sie drauflegen, hörst du ja an allen Ecken und Enden. Natürlich wäre es, glaube ich, ein herber Schlag, wenn auf einmal die großen Spieler sagen, so, das Portemonnaie ist leer, die letzte Musik ist gespielt, war schön mit euch, ja, oh, tschüss. Auf der anderen Seite finde ich halt, wenn du jetzt mal auf die andere Seite vom Globus guckst, die chinesischen Modelle, oh, ich möchte überhaupt nicht bewerten, amerikanische Modelle, chinesische Modelle, digitale Souveränität, alles wichtige Dinge, aber da siehst man ja durchaus auch sehr viele Open-Source-Modelle, die du auch lokal bei dir hosten kannst, womit du dann Textarbeit erledigen kannst. Also ich schaue mir zu Hause auch ständig, habe einen größeren Mac Studio, da kannst du ein paar Sachen ausprobieren, an was, wozu die Modelle in der Lage sind, wie viele Tokens kriege ich da pro Sekunde durch, wenn sie einmal trainiert sind, geht's ja eigentlich gefühlt mit der, auch mit dem Energieverbrauch und sowas. Ich glaube schon, dass der größte Teil, den man da als Hype bezeichnen kann, nicht unbedingt in der Technologie selbst, sondern in den Kosten, die sie verursacht, liegt. Dass die vielen Firmen so viel investieren müssen und irgendwann halt wirklich vor der Frage stehen, ja, wie monetarisiere ich denn den ganzen Kram? Und wovor ich Angst hätte, ist, dass die sich quasi kaufen lassen, dahingehend, also wenn du meine Gesichtspflegeprodukte anbietest, dann, also weißt du, so dieses ganze Werbemilieu, dass du irgendwelche, ja, ja, früher genau, hast du Google Ads geshoppt und jetzt shoppst du vielleicht, keine Ahnung, ChatGPT Ads. Das ist dann schon irgendwie schwierig, weil die Werbung wäre ja so personalisiert. Der weiß, wie du tickst, der weiß, worauf die das anspricht, nach dem Motto, ah, gestern hattest du Stress, guck mal, wäre das nicht schön und überhaupt diese Creme, die hat auch anderen geholfen. Und der dann die komplette Konversation da hinschieben würde, dass du sagst, glaube ich, passt. Davor hätte ich so ein bisschen Schiss, dass es in die Richtung geht. Ich glaube nicht, dass die kaputt gehen. Dafür sind alle zu tief drin, als dass ich das einfach
drin
fallen lassen,
ja, klar,
können. Ja, ich meine, die sind ja die ganzen Großen. Google, Microsoft, Apple. Was soll denn dann passieren? Wenn das dem Bach runtergeht, haben wir noch ganz andere Sorgen. Ne? Hier Nvidia, kriegst du Chips wieder. Kannst jetzt nach China schieben. Ja, ich meine, es ist auch der Hammer, wie die Nvidia-Achse durch die Decke geht. Ne? Am Anfang den Bitcoin-Boom mitgemacht, nach dem Motto, wir meinen unsere virtuellen Coins. Und dann auf einmal, du, mit KI ist eine geile Nummer. Und auf einmal geht das Ding in der Aktie voll durch die Decke. Ja? Aber auch ein anderes Thema. Anderer Kauf.
Ja, ich denke, derzeit wird sich noch einiges entwickeln. Also ich glaube, wenn man ein halbes Jahr später darüber redet, wird wahrscheinlich wieder eine ganz andere Situation sein.
Ja, das ist total schnelllebig.
So schnell, das ist
ja. Und auch weil du vorhin noch meintest, noch was mir noch zu Privat- und Datenschutz und so einfiel. Ich meine, da wird sich halt auch zeigen, wohin wird sich das entwickeln. Am Anfang waren die großen Modelle in der Cloud und jetzt kriegst du mit Kimi und Kram auch Modelle, die du lokal ausführen kannst. Jetzt mal Apple Intelligence, zumindest mal auf dem Werbeblatt steht das, ne? Also lokal ist es, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als sehr mächtig bezeichnen. Und von der Seite wird sich dann auch zeigen, ne? Was betreiben die Firmen bei sich? Was betreiben die Anwender bei sich auf ihren Geräten? Was bringen die Geräte von Haus aus mit? Und all das, was du heute als Agentensystem kaufst, wo du halt sagst, du ChatGPT, Manus, klick dich durchs Internet, bestell die Sachen, such mir die Sachen, recherchiere mir die Sachen, trag das zusammen. Das ist ja alles gefühlt, auch wenn es jedes Mal imposant aussieht, auch nur der nächste Schritt bei der Frage, was ist denn, wenn das wirklich lokal läuft, was heißt denn das für deinen Rechner? Ich steuere dann, was halt, und wenn das dein Rechner steuert, was musst denn du als Anwender dann sehen? Habe ich dann den klassischen Fensterdialog? Wie ist denn da die UI, UX? Also von der Seite, wir sind da am Anfang, und ich kann es nur wiederholen, man sollte die Reise mit offenen Armen betreten und nicht verteufeln, weil ja in der Geschichte wurden viele Sachen verteufelt, sind dann trotzdem gekommen. Ne? Der Buchdruck, die Zeitung, die Dampfmaschine.
Textilien ist halt nur ein bisschen disruptiver.
Webmaschinen, genau. Ja, Webmaschinen. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen disruptiver mit der KI.
Ja, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Wir werden gucken, wie sich die Sache weiterentwickelt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Das war Marc Zimmermann von der ENBW. Mein Name ist Marfe Bremmer, ich bin Redakteur bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.